Guten Morgen. Das klingt anders wie bei Manfred. Ist aber okay. Ich habe an diesem Gruß ebenfalls sehr lange gesessen. Heute überlegt, wie grüße ich euch, habe ich überlegt und überlegt und überlegt. Und dann habe ich mich entschieden, es einfach zu halten mit einem guten Morgen. Genau vor einem Monat haben wir in unserer kleinen Predigtreihe innerhalb der großen Markus-Predigtreihe uns mit den Einsetzungsworten Jesu zum Abendmahl uns beschäftigt, haben damit angefangen, darüber, über das Abendmahl nachzudenken, über die Bedeutung des Abendmahls. Und das haben wir jetzt einen ganzen Monat lang in gewisser Weise getan. Selbst die letzte Predigt, die Lukas gehalten hat, hat da gut hineingepasst in diese Reihe, indem er ja auch über die Treue Gottes in diesem neuen Bund sprach, den Jesus ja durch sein Erlösungswerk, durch sein Blut eingesetzt hat. Von daher passt das alles hinein und wir wollen heute wieder, nach einem Monat wieder das Abendmahl gemeinsam feiern und in gewisser Weise werde ich versuchen, diese Reihe dann heute abzuschließen und uns damit auch wieder gut vorbereiten für das, was wir gleich gemeinsam tun und machen werden. Aber wir wollen das, wie gesagt, nicht nur hier vor Ort tun, sondern laden euch auch an diesem Sonntag herzlich zu Hause ein, gemeinsam mit uns an diesem Tisch des Herrn zu kommen und da könnt ihr auch vorbereiten für euch zu Hause, wie das letzte Mal ihr das auch getan habt. Als ich nach Hause kam, habe ich einige Fotos bekommen von Geschwistern, die ihr Tisch des Herrn, wie sie es gedeckt haben, mir geschickt haben und gesagt, wir waren dabei, deutschlandweit und auch im Ausland haben sie mit uns gemeinsam an dem Tisch des Herrn teilgenommen. Von daher lade ich heute euch schon auch da vorzubereiten und der Alfred wird uns nachher dann da hineinnehmen und das anleiten. In dieser kleinen Predigtreihe über das Abendmahl haben wir anhand einiger Punkte versucht, uns ein biblisches Verständnis zu verschaffen, was das Abendmahl bedeutet. Wir haben uns den Kontext angeschaut des Abendmahls, das heißt den Hintergrund. Und ich habe euch versucht aufzuzeigen, dass wir anhand des biblischen Passa das Abendmahl verstehen sollen und weniger aus der Tradition des jüdischen Verständnisses von Passa. Wenn ich das sage, biblisches Passa und jüdisches Passafest, dann hoffe ich, dass ihr mittlerweile den Unterschied kennt, worauf da wir achten müssen. Wir haben uns aber auch über den Ablauf bzw. über die Reihenfolge des Abendmahls Gedanken gemacht und haben gesehen, dass es eine geistliche Bedeutung hat und weniger eine rituelle Bedeutung. Hier geht es nicht einfach nur um die Praxis, dass wir zuerst Brot und dann den Kelch nehmen, sondern wir müssen verstehen und glauben, dass was in dieser Reihenfolge wir ausdrücken, dass Jesus zuerst sein reines, sündloses, von dieser Welt unbeflecktes, von jedem Einfluss dieser Welt freies Leben, das er für uns gelebt hat, es uns geschenkt hat. Und dieses Leben, dieses reine Leben, dieses sündlose Leben, dieses kostbare Leben als eine Opfergabe für Gott, für uns und an unsere Stelle gab. Das ist die Bedeutung des Brotes. Und zuerst musste Jesus dieses Leben leben, bevor er sich für uns in den Tod gab. Darum ist auch diese Reihenfolge so wichtig. Und wir haben auch dann noch an dem weiteren Sonntag gesehen, dass der Schwerpunkt im Abendmahl auf dem Brot und auf dem Kelch liegt und weniger auf dem Wein. Und somit die ganze Diskussion, ob Traubensaft oder Wein sich eigentlich erübrigt, die Bedeutung liegt nicht in erster Linie in der Flüssigkeit, sondern die Bedeutung liegt in dem Kelch. Denn der Kelch steht für das Gericht Gottes. Der Kelch steht für Leiden, für das Leiden, das Jesus auf sich nahm für uns, für das Gericht Gottes, das er ausgegossen hat an Christus und über ihn. Und dass Jesus diesen Kelch, den wir eigentlich zu trinken haben, nämlich den vollen Zorn Gottes über unsere Sünde, dass Jesus ihn getrunken hat, dass Jesus ihn stellvertretend für uns getrunken hat und somit mit diesem Sterben und mit diesem Aufnehmen des Gerichts einen neuen Bund eingesetzt hat. Und dass das eigentlich das Herzstück der Abendmahlsfeier ist. Es ist der neue Bund, der für uns eingesetzt ist. Ein ewiger, einseitiger, herrlicher Bund, ein Gnadenbund, den wir in Jesus Christus haben. Über diese Dinge haben wir nachgedacht und heute will ich euch weiterführen und mit euch über die Teilnehmer des Abendmahls nachdenken und ich hoffe auch zu dem Zweck des Abendmahls kommen, so dass wir das heute abschließen. Ich werde mich bemühen, das abzuschließen und dabei versuchen, die Zeit im Auge zu behalten, dass wir auch noch genug Zeit haben, ohne Stress und ohne Angst, der Braten wird anbrennen, dass wir das in wirklichem Glauben, in Ruhe auch das Abendmahl halten können. Also, damit das geschieht, wollen wir beten. Bevor wir aber beten, lesen wir nach dem Text. damit wir wissen, für was wir beten, für welche geistliche Speise wir heute Gott danken können. Markus Evangelium, da lesen wir das. Markus Evangelium, Kapitel 14, die Verse 22 bis 26, noch einmal. Zum vierten Mal lasst uns diese Worte lesen, die Jesus an dem Abend sprach, Vers 22, und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab es ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Lass uns beten, jetzt dürft ihr gerne aufstehen. Jesus, ich bitte dich vom ganzen Herzen, lass uns die Bedeutung deiner Worte verstehen. Lass uns deine Worte so verstehen, wie sie geschrieben worden sind von dir, durch deinen Geist, und deine Worte sind Geist. Und ich bitte dich, wir wollen begreifen, wir wollen daran erinnert werden, wir wollen verstehen und somit glauben, Herr, was für eine Herrlichkeit wir hier haben. So bitte ich dich, gib Weisheit im Reden und gib Vermögen im Hören. Lass es, Herr, zum Segen werden, heute als Vorbereitung für das Zeugnis, das wir von dir ablegen wollen. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Also diese zwei Punkte, die wiederum ein paar Unterpunkte haben, möchte ich mit euch anhand dieses Textes und dann vom Kontext der Bibel anschauen. Das erste ist die Teilnehmer. Wer darf und wer soll und wer ist eingeladen zum Tisch des Herrn? Diese Frage nach der Teilnehmerschaft ist genauso umstritten und wie viele Fragen bezüglich des Abendmahls. Wir haben über verschiedene Fragen nachgedacht und auf verschiedene Dinge angeschaut, die unter den Christen unterschiedlich verstanden, gedeutet und ausgelegt werden und auch eben gehandhabt werden im Abendmahl und die auch kontrovers verstanden werden. Und dazu gehört auch eben die Teilnehmerschaft. Wer hat Anteil und wer darf teilnehmen am Tisch des Herrn? Wer hat Anteil am Abendmahl? Andersrum, wer darf teilnehmen? Ja. Wer darf denn? Wen laden wir ein? Es gibt verschiedene Meinungen darüber, wer da teilnehmen darf. In bestimmten Gemeinden und Kirchen gibt es verschiedene Positionen und verschiedene Meinungen. Ich nenne euch ein paar, ohne dass ihr jetzt da zu tief darauf eingehen, warum das so gedacht und geglaubt wird. Aber zu einem, man sagt zum Beispiel, nur die Getauften dürfen Abendmahl teilnehmen. Ihr könnt euch vorstellen, in welchen Gemeinden das wahrscheinlich die Praxis sein würde. Nur die Getauften haben Anrecht an Abendmahl. Es gibt Gemeinden, die gehen darüber hinaus und sagen, aber nur die Bewährten dürfen am Abendmahl teilnehmen. Es gibt Gemeinden, bei denen muss man mindestens ein Jahr Mitglied sein in der Gemeinde, um überhaupt am Abendmahl teilnehmen zu können. Manche haben 2, 3 Jahre der Bewährung, wo man prüft, ob da ein bewährtes Christenleben da ist, und dann wird man erst zugelassen an den Tisch des Herrn. Es gibt andere Gründe, warum man in bestimmten Gemeinden zum Beispiel nicht teilnehmen darf. Sünde im Leben. So, wenn Sünde da ist, dann wird es für einen nicht nur verweigert, sondern man verweigert sich selbst das Abendmahl. Man nimmt nicht das Abendmahl, weil Sünde im Leben ist. Oder Streit. Streit unter den Geschwistern, und man nimmt ebenfalls kein Abendmahl. Oder es wird einem gesagt, man sollte kein Abendmahl nehmen. Es gibt noch weitere wie Mitgliedschaft. Sondern all die Mitglieder sind, dürfen an dem Abendmahl teilnehmen. Keine Mitglieder dürfen gar nicht am Abendmahl teilnehmen. Deswegen gibt es auch extra Abendmahlsgottesdienste, wo nur Mitglieder eingeladen sind und Gäste dann nicht dabei sein dürfen, damit sie eben nicht in die Versuchung kommen, mit dieser Gemeinde Abendmahl zusammenzunehmen. Es gibt viele, viele Punkte und viele Positionen und Meinungen, wer hat Anteil und wer hat das Recht, am Tisch des Herrn zu sein. Und ich denke, deswegen ist es gut und wichtig für uns auch, nicht nur, dass wir den Kontext des Abendmahls verstehen und die Bedeutung der beiden Symbole, die wir nehmen, sondern dass wir auch begreifen, für wen gilt das. Es ist grundlegend und entscheidend für das Abendmahlsverständnis, wer hat Anteil an diesem Abendmahl, an dem Leib des Herrn und an dem Blut des Herrn, an dem Brot und an dem Kelch, an dem neuen Bund. Wer hat Anteil an dem neuen Bund? Das ist die entscheidende Frage. Wem ist das gegeben? Ich möchte euch da hineinnehmen und durch die Verse führen und in dem Fall sogar ein bisschen wieder einen Schritt zurückgehen und euch Vers 22 zeigen, was Jesus sagt. Ich lese es euch nochmal an. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach es, gab es ihnen und sprach. Und was sagt Jesus? Nehmt. Jesus bietet ihn an. Wir haben dieses Nehmt, nimmt es. Und in gewisser Weise ist es eine Einladung. Es ist eine Einladung an den Tisch des Herrn. Es ist eine Anleitung Jesu, nehmt es. Er sagt nicht nur, das ist mein Leib, das ist der neue Bund. Und die sagen, aha, okay, fertig. Und er aß es und trank es. Nein, und er gibt ihnen und er sagt, nehmt es. Und ich gehe sogar noch weiter. Es ist nicht nur eine Einladung, es ist eine Aufforderung. Es ist eine Aufforderung. Jesus sagt, nehmt es. In gewisser Weise ist es ein Imperativ, das ist ein Befehl. Jesus fordert seine Jünger auf, es zu nehmen. Nehmt es, sagt er. An wen richtet er das? Zu wem sagt er das gerade? Es ist kein großer gedanklicher Sprung. Wir verstehen, wer da gerade ist. Mit wem hat er das Verlangen gehabt, dieses Mahl zu nehmen? Mit seinen Jüngern. Jetzt kennen wir diese Jünger. Wir haben jetzt einige Jahre uns mit diesen Jüngern beschäftigt und haben immer wieder und in jeder einzelnen Situation gesehen, wie sie, seine Jünger, wie sie reagiert haben, was sie getan haben, aber nicht getan haben und wie viel Ärger Jesus sogar gegenüber ihnen immer wieder hatte. Ihr Unverständnis, ihr Unglaube, ihre Hartherzigkeit, richtig? Jetzt müssen wir verstehen, wem bietet Jesus das Abend, also das Brot jetzt hier an? Wem? Allen. Er gibt es den Jüngern. Er sagt, nehmt's. Er gibt es denen, die alles andere als perfekt waren, die alles andere als sündlos waren, die alles andere als geklärt haben vorher. Wir lesen im Lukas-Evangelium, dass sie während dem Mahl, wisst ihr, was sie getan haben? Miteinander darüber stritten, wer unter ihnen der Größte sei. Das, was wir gerade im Korintherbrief gelesen haben. Dass jemand, ja, ich bin wer und ich bin wer und ich bin Höhe und ich bin Höhe und wer ist der Nachfolger und so weiter. Das war ihre Diskussion, sie stritten darüber, nicht nur einmal. Jetzt kommt Jesus an den Punkt, er nimmt das Brot, bricht es und gibt es und sagt, nehmt. Nehmt's. Er gibt es seinen Jüngern. Liebe Geschwister, das Gleiche finden wir im Korintherbrief. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 26, wo wir werden diese Stelle nochmal miteinander aufschlagen und nochmal lesen. Paulus sagt doch jedes Mal, oder lass uns lesen, ich habe schon gesehen, manche haben es aufgeschlagen, dann ist es schon gut. 1. Korinther Kapitel 11. Ich lese ab Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als es gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch, das ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und er trinke von dem Kelch. Was die Prüfung anbelangt, dazu sage ich euch gleich was. Aber die Aufforderung ebenfalls von Apostel Paulus ist was? Und er esse von dem Brot und er trinke von dem Kelch. Nicht prüft euch und dann esst nicht. Prüft euch und dann trinkt nicht. Wenn wir uns prüfen und uns selbst überführen und feststellen würden, dass wir Sünder sind, und ich vermute, das wird jeder Einzelne von euch tun. Wer von euch kommt in das Licht der Herrlichkeit Gottes und steht von ihm, in der Prüfung von ihm und sagt, Herr, bin gerecht. Diese Woche keine Sünde. Diese Woche kein Streit. Diese Woche kein Problem. Jetzt, heute bin ich würdig. Diesen Monat habe ich mich gut vorbereitet. Keine einzige Sünde. Da würden wir das Abendmahl so feiern, wie viele Kirchen feiern. Das, der Kelch und das Brot würde nur vorübergehen an jedem Einzelnen. Und niemand wird es nehmen. Prüfen, ja. Und darum, weil wir prüfen, sollen wir es nehmen. Jesus macht eine Aufforderung. Er sagt, wir sollen es nehmen. Paulus legt das ebenfalls so aus und er sagt, und nehmt es. Wisst ihr warum? Denn das Ablehnen, das Nichtnehmen, bedeutet Ablehnen des Lebens und des neuen Bundes Jesu. Für was brauchen wir es denn? Warum feiern wir es denn? Was bezeugen wir denn? Wer soll es also nehmen? Also Jesus sagt, nehmt, das ist eine Aufforderung, nehmt. In Vers 24 oder in Vers 23 wird deutlich, wer es alles nehmen sollte. Schaut mal. Und er nahm den Kelch, dankte, gab es denen und sie tranken, wer? Alle daraus. Alle. Da hat einer schon verstanden. Alle daraus. Ich erinnere euch nochmal, wer sitzt denn da gerade? Was für Jünger sitzen da gerade? Das waren alles als perfekte, sündlose, harmonievolle, liebevolle Menschen. Es waren Bedürftige, das waren Sünder durch und durch. Sie stritten untereinander. Sie verstanden vieles nicht. Sie handelten viel im Unglauben. Und Jesus kommt und sagt, nehmt und esst. Ihr braucht das, das ist mein Leib, ihr braucht mein Leben, denn euer Leben taugt nichts. Und dann sagt, ihr trinkt, denn ihr braucht diesen neuen Bund, denn auf euch ist kein Verlass, auf eure Treue ist kein Verlass. Ihr braucht diesen neuen Bund, ihr braucht die Erlösung, nehmt, trinkt, alle. Alle sollten das tun. Liebe Geschwister, hat man keinen Anteil an Christus, was hat man nicht? Hat man keinen Anteil an seinem Leben? Hat man kein gerechtes Leben, das Gott braucht von uns? Hat man keinen Anteil an seinem Blut? Haben wir keinen Anteil an der Sündung unserer Schuld? Wenn wir das nicht annehmen, wenn wir diese Einladung Jesu nicht annehmen, es sondern an uns vorübergehen lassen, dann überlegt mal, was wir dann tun. Wir lassen das Erlösungswerk Jesu Christi an uns vorübergehen. Ist es die Art und Weise, ist es der Inhalt unseres Glaubens? In Johannesevangelium, Kapitel 6, in diesem ganzen herrlichen Abschnitt, in dem es darum geht, dass Jesus das Brot des Lebens ist, richtig? Und davon spricht er, dass er das wahre Brot aus dem Himmel kommt. Und dann davon redet er, dass man dieses Brot essen sollte und dann eben, man wird nie wieder hungern. Und er spricht in diesem Zusammenhang, wenn man von ihm trinkt, wird man nie wieder dürsten. Und er sagt auch, dass der Vater die, die Jesus gehören, ihn ziehen wird und sie werden zu ihm kommen und an ihn glauben. Und in Kapitel 6, Vers, ich lese euch ab Vers 47. Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Wer hat ewiges Leben? Wer glaubt? Wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon isst und nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, für das Leben der Welt. Jesus sagt also, mein Brot müsst ihr essen, damit ihr ewiges Leben habt. Und mein Brot ist mein Fleisch. Und jetzt, wie kann man Jesus essen? Wie kann man jetzt das Fleisch Jesu essen? Kein Wunder, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten und die Jünger selbst anfingen und sagen und murrten und sagen, was ist das für eine Rede? Wie Kannibalismus? Jesus geht weit und provoziert schier. Lies mal ab Vers 52. Die Juden schritten untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat, und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Jesus macht deutlich, wer keinen Anteil an mir hat, wer nicht mich isst und wer mich nicht trinkt, hat kein ewiges Leben. Wer meine Speise und mein Trank an sich vorübergehen lässt und es nicht nimmt, hat kein ewiges Leben. Liebe Geschwister, Jesus redet nicht von seinem buchstäblichen Leibessen. Die sagten: Wie sollen wir sein Fleisch essen? Sie haben es nicht verstanden. Er redet auch nicht sein Blut trinken. Das ist für sie zuwider nach dem Gesetz. Kein Blut soll man trinken, denn das Leben ist im Blut. Was Jesus sagt, ist Folgendes. Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen: Diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Wer kann es verstehen, was er meint? Von was redet er da eigentlich? Und die meisten von denen sind übrigens gegangen dann. Wollten mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Worauf kommt es an? Er sagt, das, was ich euch gesagt habe, darf ich euch sagen, es ist geistlich, es ist nicht buchstäblich. Ihr müsst nicht meinen Körper essen, ihr müsst nicht mein Blut trinken. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist. Und Geistliches muss man wie deuten? Geistlich. Jesus redet nicht davon, dass wir sein Leib essen müssen und sein Blut trinken müssen. Liebe Geschwister, es ist so wichtig, dass er sagt, ihr müsst begreifen, gerettet wird man wie? Aus Glauben. Und was bedeutet, wenn wir verstehen und glauben, was Fleisch Jesu bedeutet, was bedeutet, dass er sein Leben für uns gab, es gelebt hat und gab, und wir verstehen, was das Blut bedeutet. Ich will sagen, wie nimmt man Jesus in sich auf? Wie kommt Jesus in unser Leben? Indem wir das Brot essen und indem wir den Kelch trinken, dann kommt Jesus in unser Leben. Und einmal im Monat kommt er in unser Leben. Durch den Geist. Und wann geschieht das? Bei der Wiedergeburt. Und muss das immer wieder geschehen? Nein. Wer Jesus hat, in sich hat, wer den Geist Gottes empfangen hat, er hat ewiges Leben. Er hat ewiges Leben. Schaut mal, ich möchte euch kurz was zeigen. Geht mit mir in Johannes 13. In Johannes 13. Wir sind in dem Parallelbericht zum Abendmahl im Johannesevangelium. Und das ist so anders als alle anderen Berichte. Da finden wir nicht die Einsetzungsworte. Da lesen wir nicht von dem Passa. Gar nicht. Eigentlich, weil es eine göttliche Perspektive ist, die wir hier haben. Aber wir lesen von einem Abendmahl, also von einem Abendessen, das Jesus gehalten hatte. Und aus dem Kontext wird deutlich, dass das hier um dieser eine Abend ist, in dem Jesus mit den Jüngern das Abendmahl gegessen hat. Und wisst ihr, was er als erstes getan hat? Oder was er unter anderem an diesem Abend getan hat? Er hat ihnen die Füße gewaschen. Könnt ihr euch bestimmt da an diese Begebenheit erinnern. Und jetzt geht mit mir in Vers 9, in Kapitel 13. Oder ich lese ab Vers 6. Jesus also gürtet sich, kniet sich und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen, die gerade noch streiten, wer unter ihnen der Größte sei. Und jetzt schaut mal, Vers 6. Er kommt nun zu Simon Petrus und spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Also so viel hat Petrus verstanden, das passt irgendwie nicht. Nicht schlecht, oder? Das ist schon viel, finde ich. Nicht schlecht. Okay, danke, Herr. Bitte gründlich. Nein, er hat gemerkt, dass eigentlich ist die Reihenfolge hier falsche. Eigentlich müsste ich ihm die Füße waschen. Also sagt Jesus: Weißt du, wasch mir die Füße? Jesus antwortet und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus, Geduld, hat einen Grund, warum hießt du. Und jetzt schaut mal, warum. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer mehr meine Füße waschen. Jesus, mach es nicht. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Wenn du nicht gewaschen bist, hast du keinen Anteil an mir. Andersrum, wenn du nicht rein bist, Petrus, dann kannst du keinen Anteil an mir haben. Ich will so weit, dann kannst du nicht das haben, was gleich kommt. Petrus begreift, ich will aber Anteil an Jesus haben. Also, was ist seine Antwort? Wasch mich komplett. Bitte, von Kopf bis Fuß, reinige mich durch und durch. Also sagt er das. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Also, wasch mich, bade mich komplett. Und schaut mal, was Jesus sagt. Und das ist jetzt herrlich. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen der Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Wer sind die und wer darf teilnehmen? Wer darf teilnehmen am Abendmahl? Wer sind die? Die Jünger sind da. Und was sagt Jesus? Was ist die Voraussetzung? Rein sein. Interessanterweise sagt Jesus, die sind schon rein. Sie sind schon rein. Nur was ist nicht rein? Die Füße. Ich will euch dieses Bild und diese geistliche Wahrheit verstehen. Wer hat Anteil? Wer hat Anteil am Tisch des Herrn? Sind die ein reines Herz haben, die rein sind? Die Frage ist, wie wird man rein, richtig? Wie wird man rein? Liebe Geschwister, man wird rein durch das Blut Jesu Christi. Man wird rein durch das Wort, das verkündigt wird, auf welche Art und Weise wir rein sind. Wenn Jesus Petrus sagt, Petrus, ihr seid schon rein, aber nicht alle, von wem sprach er hier? Von Judas. Aber ihr seid rein, von vornherein, ihr seid rein. Nur die Füße nicht. Damit macht er deutlich, von unserer Stellung sind wir rein. Aber die Füße müssen immer wieder aufs Neue gereinigt werden. Warum? Weil die Füße auf dieser Welt rumtampeln. Und sie werden immer wieder schmutzig. Und darum wäscht er ihnen nur die Füße, nicht komplett. Er bereitet sie auf das vor. Ich will euch so sagen, das ist, was Paulus meint. Und so prüfe sich jeder selbst. Und so nehme er. Wascht euch die Füße. Bekennt die Schuld, die an uns und die Sünde, die an uns haftet, weil wir in dieser Welt und diesem Fleisch leben. Aber das ist nicht die Voraussetzung, um Abendmahl teilzunehmen. Denn wir sind schon durch das Blut Jesu Christi rein. Wir sind rein. Schaut mal, geht mal in Kapitel 15. Kapitel 15, Vers 2, Vers 3 sagt Jesus in diesem herrlichen. Also im gleichen Abend lehrt er das. Er sagt hier in Kapitel 13, an diesem Abend, ihr seid schon rein. Jetzt erklärt er ein paar Stunden später wahrscheinlich, warum sie rein sind. Er sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr seid schon rein. Warum? Um des Wortes, was ich euch gelehrt habe, was ich euch verkündigt habe. Das macht euch rein. Geht mit mir in Kapitel 17. Ins hohepriesterliche Gebet. Was hat er ihnen gesagt? Welche Worte haben sie reingemacht? Kapitel 17, ab Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt. Was haben sie angenommen? Was haben sie erkannt? Wer Jesus Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, unser Passer. Sie haben angenommen das Zeugnis Jesu, was er über sich geredet hat. Was er verkündigt hat. Sie haben es angenommen und bewahrt und erkannt. du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das Zeugnis, das wir von Petrus haben. Jesus sagt, ihr seid rein um des Wortes willen. Und was ist das Wort? Es ist das Wort, was uns Jesus Christus als unseren Erlöser verkündigt. Und wer dieses Wort von Jesus Christus annimmt, wer er ist und was er getan hat, der ist rein. Wir nennen das Glaube. Wir nennen das Glauben. Wir glauben, dass wir in Jesus Christus gereinigt sind durch sein Erlösungswerk. Liebe Geschwister, durch Glauben haben wir Zugang zu dem Tisch des Herrn. Durch Glauben und durch nichts anderes. Aus Glauben nahen wir ihn. Also Jesus sagt, er sagt, nehmt. Das ist eine Aufforderung. Er sagt nicht, nehmt nicht. Im Gegenteil, er sagt, nehmt. Das Zweite, was er sagt, nehmt alle. Jetzt ist die Frage, wer alle? Wer darf alle, wer alle dürfen daran teilnehmen? Alle, buchstäblich alle? Nein. Lest mit mir wieder Markus. Zurück zu Markus, Kapitel 14, Vers 24. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Jetzt bekommen wir eine Definition der alle, und das ist so komisch, viele. Alle sind nicht alle, alle sind viele. Das vergossen ist für alle. Jesus sagt nicht, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Das vergossen ist für alle. So, das ist, was wir immer wieder bekennen, was man immer auch wieder hört. Aber es ist nicht das Zeugnis der Schrift. Es ist auch nicht, was Jesus sagt. Als Jesus den neuen Bund erklärt und sein Blut erklärt, den Kelch erklärt, sagt er, dieser gilt für wen? Und er macht eine Eingrenzung. Er sagt für viele. Was ist alles in diesem neuen Bund beinhaltet? Wir haben uns das angeschaut, oder? Das ganze Evangelium, das Erlösungswerk im Leben und im Sterben Jesu, oder? Und jetzt sagt er, wem gilt das? Wem gilt der neue Bund? Und auf einmal sagt er, vielen. Wir würden gerne natürlich lesen hier allen, aber hier steht vielen. Und das bezeugt Matthäus' Evangelium. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen, als ich gerade Korintherbrief gelesen habe und euch die Einsetzungsworte von Paulus gelesen habe, dann steht das Vergossenes für euch. Für euch. Nicht für alle, für euch. Was meint Jesus? Diese Aussage, die wird sehr kontrovers verstanden. Und das ist keine einfache Aussage und nicht viele mögen das, was Jesus da sagt. Aber erstmal, die Schrift lehrt und Jesus sagt, und das ist Wort Gottes, und da müssen wir erstmal das annehmen und dann schauen, was die Bibel dazu sagt. Er sagt, das ist mein Blut vergossen im neuen Bund für viele. Was meint Jesus, wenn er das sagt? Wer hat Anteil an seinem Bund? Viele haben Anteil an seinem Bund, aber nicht alle haben einen. Ich zeige euch erstmal ganz einfach, der erste Zugang zu dieser Aussage, und das ist nicht so kompliziert. Ist gar nicht so schwer. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter mit euch. Die erste Aussage ist ganz einfach. Nochmal, wer war an diesem Abend da? Die Jünger. Wie viele Jünger waren da? Wie viele waren zu diesem Moment da? Nicht 12. Wer war da nicht mehr da? Judas. Nach Johannes 13 ist es so, als Judas die bitteren Kräuter nimmt, und dann heißt es, und nachdem er den Bissen genommen hatte, fuhr der Teufel in, der Satan ihn. Und Jesus sagt, geh und tu, was du tun musst. Und dann geht Judas und verrät Jesus. Und ab diesem Moment beginnt Jesus, was zu tun. Nach dem Mahl nimmt er das Brot. Nach dem Mahl nimmt er den Kelch. Wer war nicht mehr dabei, als das Brot gebrochen wurde und der Kelch gesegnet wurde? Judas. Das heißt, nicht alle seine Jünger haben Anteil gehabt an dem Abendmahl. Nicht alle seine Jünger hatten Anteil gehabt an dem Bund. Und das Blut Jesu Christi ist für wen nicht vergossen worden? Für Judas. Warum nicht? Ich habe euch da hineingenommen. Wer das jetzt heute nicht weiß und erschreckt, hört euch das an. Welche Verantwortung Judas da hatte, all das haben wir uns angeschaut. Aber der Punkt ist der, Jesus vergießt sein Blut für die Seinen. Geht mit mir in Lukas Evangelium, Kapitel 22. Lukas Kapitel 22, Vers 29. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Also Jesus nimmt den Kelch nach dem Mahl. Wir verstehen jetzt nach welchem Mahl. Nach dem Passamahl. Und dann heißt es und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Lukas, seht ihr das? Kapitel 22, Vers 20. Das für euch vergossen wird. Jesus sagt, der neue Bund und die Ratifizierung des neuen Bundes, die Einsetzung des neuen Bundes in dem Blut Jesu Christi ist für euch. Ich möchte euch das erklären, was das bedeutet. Warum sagt es Jesus? Unser Grundverständnis und der Vorläufer und das Schatten und Bild des wahren Passa ist das Passa, das biblische Passa, das wir in 2. Mose 12 haben. Und da möchte ich euch bitten, euch mit mir jetzt dahin zu gehen. Ich hoffe, ihr seid fit genug und nicht zu müde, um das jetzt mit mir zu tun. Aber wir brauchen die Bibel, um ein biblisches Verständnis auch zu haben. Darum müssen wir uns die Zeit nehmen, auch die Bibelstellen aufzuschlagen. In 2. Mose Kapitel 12 haben wir das Gesetz des Passa. Also Kapitel 11 nimmt uns hinein in das Passa. In Kapitel 12 bekommen wir die Ordnung, das Gesetz. Da sagt Gott, wie das Passa gefeiert werden soll. Und ich habe euch da schon mal etwas hineingenommen, aber nicht komplett, weil ich mir diese Verse für heute aufgehoben habe. Geht mit mir in Vers 43. 2. Mose 12, Vers 43. Und der Herr sprach zu Mose und zu Aaron. Dies ist die Ordnung des Passa. Kein Fremder soll davon essen. Jede um Geld gekaufte Sklave eines Mannes aber, wenn du ihn beschneidest, dann darf er davon essen. Ein Beisasse oder ein Lohnarbeiter darf nicht davon essen. In einem Haus soll es gegessen werden. Betonung auf einem Haus, nicht in mehreren. In einem Haus soll es gegessen werden. Du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen. Und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Spätestens da verstehen wir, dass das was mit Jesus zu tun hat. Denn ihm durfte kein Bein gebrochen werden. So müssen wir auch das Ganze auf Christus verstehen. Dann heißt Vers 47, die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Wer soll es feiern? Die ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde Israel. Alle sollen es tun. Alle sollen es tun. Wer alle? Das Volk Gottes soll es tun. Die ganze Gemeinde Gottes soll es tun. Jeder soll es tun. In diesem einen Haus, in dem Haus Gottes soll es geschehen. Jeder soll es tun. Aber wer soll nicht daran teilhaben? Wer soll nicht davon essen? Einer, der nicht Anteil an diesem Volk hat. Einer, der nicht zu diesem Haus gehört. Ein Unbeschnittener darf es nicht. Gott sei Dank leben wir im neuen Bund. Und ich meine das Gott sei Dank, Gott die Ehre dafür. Dass die Beschneidung, die wir brauchen, um zum Volk Gottes zu gehören, welche ist? Nicht an dem Fleisch, sondern an dem Herzen. Und wie wird unser Herz beschnitten? Durch was? Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Wenn wir Gottes Wort hören, wenn wir ihn im Glauben es annehmen, der Geist Gottes in uns Wohnung nimmt und uns ein neues Herz gibt, es reinigt. Durch das Wort reinigt. Und wir Anteil haben an seinem Leib, Anteil haben dadurch an seinem Volk. Wer hat keinen Anteil an dem Passa? Der Fremde, der nicht zum Volk Gottes gehört. Wem hat Gott gesagt, bestreicht das Blut an die Türpfosten? Wem? Den Ägyptern? Nein. Israel. Jeder Israelite sollte es tun. Nicht einer, ja, der andere, oh, ich weiß nicht. Du darfst nicht, oder jeder soll es tun. Jeder, der zum Volk gehörte, sollte das tun. Aber wenn man zum Volk Gottes nicht gehört, soll es nicht tun. Hat keinen Anteil daran. Es sei denn, er bekommt Anteil daran. Er bekommt Anteil daran. Durch die Beschneidung. Wie herrlich, dass wir in Jesus Christus hineingepropft worden sind zu diesem Volk, oder? Wie herrlich ist, dass wir in Jesus Christus Anteil haben an diesem Volk. Nun sind wir ein Haus, Epheserbrief, ein Haus. Wir gehören zusammen. Wir gehören ihm. Das ist die Grundlage. Wer hat Anteil? Wer sind die alle? Alle sind die, die zum Volk Gottes gehören. Es sind seine. Schaut mal, geht mit mir in Jesaja. Ich bemühe euch wieder kurz mit einem der herrlichsten Abschnitte aus dem Jesaja. Aber ich hoffe, dadurch wir tiefer und tiefer immer in diesen herrlichen Abschnitt hineintauchen und mehr davon verstehen. In Jesaja 53. Und wenn ich das sage, dann ist uns klar, um was da drin steht. Und ich will so mit euch auf ein paar Dinge aufmerksam machen. Ich lese ab Vers 4. Jesaja 53, ab Vers 4. Ab Vers 4. Jedoch unsere Leiden hat er getragen und unsere Schmerzen hat auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung widerfahren. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Die Betonung? Für wen hat es getan? Für uns. Und wer sind diese uns? Wir lesen weiter. Vers 8. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinausgenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Für wen starb Jesus am Kreuz? Für uns. Wer sind sie? Wer sind diese uns? Sein Volk. Die Strafe lag auf ihm. Für was? Wegen seines Volkes, nicht wegen irgendeines Volkes. Wegen seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Für sein Volk ist er gestorben. Geht mit mir weiter. Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu schlagen. Er hat ihn leiden lassen, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hatte. Schuldopfer, das heißt, Jesus hat sein Leben als Opfer dargegeben. Wir verstehen dieses Bild des Passa-Opfers, das wir hier haben. Und jetzt Vers 11. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird also etwas davon zurückbekommen. Und jetzt was? Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zu Gerechtigkeit verhelfen. Der Knecht, der die Erlösung als das Lamm Gottes hervorbringen wird, weil er die Schuld auf sich bringt, wird diese Erkenntnis bringen den Menschen, wem? Allen? Den vielen zu Gerechtigkeit verhelfen. Nicht allen zu Gerechtigkeit verhelfen. Vielen. Ich lese weiter. Und ihre Sünden wird er auf sich aufladen. Welche Sünden wird er auf sie aufladen? Wird er die Sünden der ganzen Welt auf sich aufladen? Ich will an dieser Stelle schnell was sagen, damit es in euch nicht ein Ärger wird. Das Blut Jesu Christi, von seiner Reinheit, das heißt das Leben des Opfers Jesu Christi, von seinem Wert, vermag nicht nur die Sünden dieser Welt zu retten, sondern möge es tausende über tausende Welten geben, würde es retten können. Die Kraft der Errettung ist nicht auf die Zahl begrenzt, weil es nicht fähig wäre, mehr zu retten. Sondern die Kraft ist in den Seinen, die vielen. Er rettet die vielen. Wer sind die vielen? Ich lese noch Vers 12. Darum werde ich einen Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewalttätigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünder vieler getragen. Welche Sünden hat Jesus getragen? Die Sünden vieler. Liebe Geschwister, die Bibel sagt nicht, er hat alle Sünden getragen. Denn wenn er alle Sünden getragen hat, wer würde auch gerettet werden? Judas. Judas. Er hat nicht die Sünden Judas getragen. Er sagt, dieser neue, mein Leib, nehmt es. Mein Bund, meine Erlösung für euch, trinkt alle, wer? Alle, die ihr bei mir seid. Alle, die ich gesammelt habe, alle, die ich jetzt hierher gesammelt habe, die ich nicht eingeladen habe, die haben keinen Anteil daran. Die ich eingeladen habe zu diesem Mahl, die haben Anteil daran. Die ich einlade, die ich rufe. Und wenn ich euch das sage, was klingelt euch? Johannes, Kapitel 10. Meine Schafe hören meine Stimme. Und dann heißt es, und ich kenne sie und ich gebe mein Leben für wen? Für meine Schafe, nicht für Böcke. Jesus gibt sein Leben für seine Schafe. Und dann erklärt er noch, wer seine Schafe sind. Und er sagt, ich habe die Schafe hier, aber ich habe noch ein paar Schafe draußen. Und auch die muss ich holen und wir werden ein Herde und ein Hirte sein. Das heißt ein Haus. Ich kenne die meinen, ob sie aus Juden sind, ich kenne die meinen, ob sie aus den Nationen sind. Für diese alle bin ich gestorben. Ich bin für meine Schafe gestorben. Wem hat Jesus das Wort offenbart? Oder wer ist rein? Durch derjenige, der das Wort Jesu gehört hat, richtig? Geht mit mir nochmal jetzt kurz in Johannes 17. In Johannes 17. Das hohepriesterliche Gebet. Jetzt muss ich schnell machen. Johannes 17. Schreie ich euch zu laut? Ich glaube, die mit schlechtem Gehör, die freuen sich darüber, gell? Johannes 17. Ich lese nochmal Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Wem? Die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Wem hat Jesus das Wort der Erlösung anvertraut? Wem hat er dieses Wort anvertraut? Denjenigen, die der Vater ihm gegeben hat. Und er sagt, ich habe es ihnen anvertraut. Dieses Wort hat sie gereinigt und dazu befähigt, Anteil an diesem neuen Bund zu haben. Dein waren sie. Wann waren sie schon seins? Vor Grundlegung der Welt. Dein waren sie. Für wen starb Jesus Christus? Ich sage euch ganz einfach, für die Kinder Gottes. Für die Seinen. Für die Kinder Gottes. Das war sein Auftrag. Für die Seinen. Das mögen nicht viele, das können nicht viele hören. Und ich kann mir vorstellen, dass nach solchen Worten, dass auch so viele seiner Jünger gehen würden und sagen, wer kann diese Worte, wer kann diese Rede hören? Nicht viele können sie hören. Vergossen ist für viele. Das heißt, wer hat Anteil am Abendmahl? Das Volk Gottes. Diejenigen, die in Christus beschnitten worden sind durch den Heiligen Geist, die durch das Wort gereinigt worden sind, das Wort des Evangeliums, die an das Wort Gottes glauben, die haben Anteil, die gehören zu seinem Volk. Sie haben Anteil an diesem neuen Bund. Wer kann sie ihn wehren? Wer kann sagen, du hast keinen Anteil? Derjenige, das im Glauben erkannt hat, weil Jesus ihm den Glauben geschenkt hat, weil der Vater ihm den Glauben geschenkt hat und er glaubt an das Erlösungswerk Jesu Christi. Und dann sagen wir, aber bei uns hast du keinen Anteil am Bund. Versteht ihr, was wir machen? Du bist zu jung, um das zu glauben. Du bist nicht Mitglied, um das Richtige zu glauben. Du bist noch nicht getauft, um das zu glauben. Was ist die Grundlage an dem neuen Bund? Dass Gott uns Glauben schenkt an Jesus Christus. Dadurch haben wir Zugang zu der Gnade. Aus Glauben haben wir Zugang zu der Gnade. Richtig, Ruben? Ja. Ich habe vor kurzem darüber gepredigt, deswegen sage ich das. Ich muss eigentlich schon Schluss machen, gell? Jetzt muss ich hier noch den Zweck. Und ich hatte vorgehabt, heute jetzt schon Schluss zu machen. Ich will euch kurz aber den Zweck euch vor Augen malen. Das wird wichtig sein. Und das will ich mich bemühen, wirklich sehr schnell zu tun, damit wir gleich dazu kommen. Ich nenne euch den dreifachen Zweck des Abendmahls. Und ich erkläre ihn ganz kurz. Den dreifachen Zweck des Abendmahls. Warum halten wir also das Abendmahl? Warum halten wir das Abendmahl? Weil Jesus es geboten hat, richtig? Weil er es geboten hat. Und weil wir ihn lieben, halten wir seine Gebote. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Und wenn ihr sagt, dies tut, was machen wir? Dann tun wir es. Das ist ein Glaubensgehorsam. Wir tun das nicht aus einem religiösen Gehorsam, wir tun aus Glaubensgehorsam, weil wir glauben, tun wir das. Aber warum wollte Jesus, dass wir es tun? Wenn das Abendmahl, das Nehmen des Brotes und das Trinken des Kelches nicht uns rettet, sondern das Werk Jesu rettet, warum wollt ihr das wir haben? Die Schrift sagt es. Ich bitte euch nochmal ins Lukas-Evangelium zu gehen. Lukas macht uns einen wichtigen Hinweis, den Paulus später übernimmt, beziehungsweise nicht übernimmt, das war jetzt falsch, den Paulus von Jesus genauso gelehrt bekommt. So, das ist richtig. Lukas 22, Vers 20 noch einmal. Vielleicht lese ich ab Vers 19. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Nicht gebrochen, gegeben wird, wir verstehen es. Dann sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was sagt Lukas, warum machen wir das? Was lehrt Lukas, was hat Jesus gesagt? Dies tut, warum? Damit ihr gesegnet werdet, damit ihr Gnade erfahrt, damit ihr versiegelt werdet, damit ihr gerettet werdet? Nein, dies tut zu meinem Gedächtnis. Es ist sehr simpel eigentlich. Das Abendmahl ist darum ein Gedächtnismahl. Es ist ein Erinnerungsmahl. Ich will euch das ganz kurz vor Augen malen. Folgendes, schaut mal. Als Gott das Passa hat eingeführt, er hat durch das Volk Israel durch ein Passa gerettet, richtig? Da musste wirklich ein Lamm geschlachtet werden und das Blut und all das, was wir gelernt haben und verstanden haben, das war passiert. Wann wurde Israel gerettet? An diesem einen Tag, oder? Als sie das Blut und das angenommen haben und an ihre Pfosten gestrichen haben, als sie das getan haben, das war ihre Rettung, richtig? Was mussten sie seitdem immer wieder tun, bis in die Generationen? Und zwar ab dem Moment, wo sie in das Land hineinkommen. Sie sollten das Passafest feiern, richtig? Jetzt habe ich eine Frage. Was geschah, als die Juden das Passafest immer wieder feierten? Wurden sie immer wieder aufs Neue gerettet aus Ägypten? Denn sie waren doch schon längst raus da. Sie mussten doch nicht immer wieder durch das Passafest aus Ägypten befreit werden. Ägypten war schon längst ersoffen. Das heißt, 2. Mose, Kapitel 12, Vers 14 sagt Gott, das tut als eine ewige Erinnerung. Das Passafest, das die Juden halten sollen, sollte klar formuliert eine Erinnerung sein, nicht Rettung. Das wahre Passa, das die Israel rausgerettet, das ist einmal geschlachtet worden und nicht mehrmals. Die Rettung aus Ägypten fand einmal statt und nicht mehrmals. Wann wurden wir gerettet? Wann? Ich will andersrum fragen. Als Jesus Christus das Brot nahm, es brach und das sagte, was er sagte, das ist mein Leib. Als er den Kelch nahm, es segnete und sagte, das ist der neue Bund. Liebe Geschwister, wurden da die Rettung vollbracht? Nein. Denn die Rettung fand wann statt? Ein Tag später. Und nicht nur ein Tag später. Jesus starb am Freitag, nicht an diesem Donnerstag. Jesus starb da, vergoss sein Blut. Dann ist er nach 3 Tagen erst auferstanden, richtig? Plus 3 Tage. Dann ist er nach 50 Tagen erst in den Himmel gefahren. Wozu? Um in das Heiligtum hineinzugehen und durch sein Blut das himmlische Heiligtum zu reinigen, beziehungsweise zu besprengen, für unsere Schuld beim Vater als Hohepriester. Wann geschah unsere Rettung letztendlich? Wann wurde sie vollendet? Wann wurde der Bund geschlossen im Himmel? Wann nicht? Liebe Geschwister, als Jesus am Donnerstag Brot brach und den Kelch segnete, setzte er nicht damit den neuen Bund in Kraft. Denn das konnte er noch nicht, das Blut war doch noch nicht vergossen. Der Leib wurde doch noch nicht dahingegeben. Er konnte das doch nicht da einsetzen. Wenn wir sagen Einsetzungsworte, dann meinen wir nicht, da begann das. Als ob da etwas Mystisches zum ersten Mal passierte, was wir immer wieder tun müssen, Mystisches zu erfahren. Es passierte später. Der Punkt ist der, das erste Passa geschah und dann mussten sie es tun, um alle immer wieder daran zu erinnern zu werden. Jesus Christus ist einmal für uns gestorben. Und dann gibt er uns etwas, damit wir uns ständig daran erinnern. Was uns Schwierigkeit bereitet, ist die, dass er uns zuerst gesagt hat, woran wir uns erinnern müssen, bevor er starb. Er hat zuerst gesagt, das wird passieren. Das, schaut mal, wenn er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, nicht ist, wird. Wird. Das heißt, es liegt noch in der Zukunft. Wir legen in das Abendmahl, ich sage eine sakramentale Wirkung hinein, die es nicht hat. Durch das Nehmen des Abendmahls werden wir nicht gesegneter. Wir werden nicht heiliger. Wir werden nicht sündloser. Wisst ihr was? Denn wir sind schon rein, um des Wortes willen. Wir reinigen mal unsere Füße, damit wir in würdiger Weise das tun, nämlich was wir tun, uns erinnern und Jesus Danke sagen, dass er uns gereinigt hat. Wir erinnern uns. Wir können nicht das Abendmahl feiern, wenn wir uns daran nicht erinnern können, richtig? Das heißt, wenn du keine Erinnerungen an deine Erlösung, an deine Reinigung hast, dann macht es keinen Grund, an dem Abendmahl teilzunehmen. Der zweite Aspekt ist nicht nur Erinnerung. Paulus sagt ebenfalls, geht auf diesen Aspekt hinein. Oder eine Sache. Aha, eine Sache. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, sowas. Allein das zu sagen mag ich schon nicht. Und trotzdem tue ich es. Was ist die Funktion des ersten Bundes? Ich habe es mir mit Riesenlampe hingemalt und Riesenausrufezeichen, will ich nicht vergessen, das musst du unbedingt sagen. Hebräerbrief, was ist die Funktion des ersten Bundes? Was ist die Funktion somit auch des Passers und alles, was mit dem ersten Bund verbunden ist? Geht mit dem Hebräer 10. Es ist sehr klar, was die Funktion ist. Hebräer 10, ich lese ab Vers 1. Denn das Gesetz, ein Schatten der zukünftigen Güte, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat. So kann es niemals mit demselben Schlachtopfern, die alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Also durch das Werk des Bundes, des ersten Bundes und des Schlachten des Passers und des Lammes und so weiter, kann man nie wirklich zu der Befreiung der Sünden gelangen. Das verstehen wir alle, richtig? Und jetzt ist die Frage, warum mussten sie aber das ständig tun? Und jetzt schaut mal, was da steht. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die, die den Gottesdienst üben, einmal gereinigt, kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten? Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Was ist die Funktion vom ersten Bund und vom Passer von, ersten Passer von allen? Eine Erinnerung, richtig? An was? An die Sünden. Es soll an die Sünden erinnern. Ihr seid immer noch sündig, darum braucht ihr permanent ein Opfer. Jetzt habe ich eine Frage, was ist der neue Bund? Welche Funktion hat das Abendmahl? Auch erinnern, oder? Aber an was? An die Sünden? Nein, an unsere Rettung. Denn das Opfer ist ein für alle Mal vollbracht worden. Wir werden erinnert, dass wir rein sind. Und nicht immer wieder gereinigt werden müssen. Das ist alter Bund. Der neue Bund heißt, du bist schon rein. Das ist die Erinnerung. Das ist es. Wenn du aber da bist und das Blut, den Kelch, das Brot und Kelch vorübergehen lässt, glaubst du, dass du rein bist schon in Jesus Christus? Oder nicht? Glaubst du das? Und wenn du das glaubst, dann sollst du es nehmen. Warum? Wisst ihr, was das Abendmahl noch ist? Denn so oft ihr den Kelch isst, den Brot isst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr was? Den Tod des Herrn. Das Abendmahl ist ein Verkündigungsmahl. Es ist eine Predigt. Und ihr seid gleich eingeladen, Alfred gleich, ihr seid gleich eingeladen, gemeinsam zu predigen. Der Abendmahlsgottesdienst ist der besondere Gottesdienst, weil auf einmal die Gemeinde auf einmal zum gleichen Zeitpunkt ein Zeugnis ablegt. Sie legt ein Zeugnis voreinander ab. Sie legt ein Zeugnis vor Gott ab und vor der himmlischen Welt, von den Dämonen und sagt, ich glaube an den neuen Bund in Jesus Christus. Ich habe sein Leben und er ist für mich gestorben. Ich will es bezeugen. Denn wer von dem Herzen glaubt, und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Das ist dein Bekenntnis deiner Rettung. Das Abendmahl erinnert mich, was ich habe, nicht bekommen werde, habe. Und gib mir die Gelegenheit, es zu bezeugen, verkündigen, predigen, Bekenntnis ablegen. Das ist ein Bekenntnismahl. Bekenntnismahl. Und wisst ihr, wie lange wir das tun sollten? Dies tut zu meinem Gedächtnis, denn so oft ihr das esst und trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wisst ihr, was das dritte, der dritte Aspekt ist? Nicht nur Erinnerung, nicht nur Verkündigung, sondern auch Erwartung. Das Abendmahl ist ein Erwartungsmahl, denn wir tun das so lange, bis er wiederkommt. Und wisst ihr, warum wir es so lange tun müssen? Damit wir nicht vergessen, dass er wiederkommt. Wir sollen uns erinnern, und Jesus hat gesagt doch selber, ich werde nicht mehr trinken von dem Weinstock, bis ich das nicht trinke in dem Reich meines Vaters. Das hat, er hat schon das auf die Zukunft hin ausgerichtet und sagt, wir werden es gemeinsam feiern. Aber dann, wenn das Reich vollendet ist, wenn ich kommen werde und das Reich dem Vater übergeben werde, dann wisst ihr was? Was dann als erstes stattfindet? Ein Riesenmahl. Wir kennen das unter Hochzeitsmahl. Darauf leben wir hin. Und mit jedem Abendmahl bezeugen wir, ich glaube, Jesus ist mein Erlöser. Ich glaube, ich habe Anteil an ihm und ich gehöre zum Volk Gottes. Und ich sage es, ich bezeuge es. Und ich habe keine Furcht, dass er wiederkommt. Weil ich gereinigt bin, weil ich ein Teil in seinem Volk bin, weil ich Anteil an dem neuen Bund habe, habe ich keine Angst vor seiner Wiederkunft. Ich erwarte sie. Ich erwarte sie. Es kann nur der erwarten, der weiß, wie er vor ihm stehen wird. Sonst kann er nicht in freudiger Art und Weise es tun. Liebe Geschwister, ich verstehe, wenn manche Geschwister meinen, beim Abendmahl weinen zu müssen. Und wenn das der Geist wirkt und man die Erlösung Jesu und sein Leiden es einem so aufs Herz legt und das uns zum Weinen bringt, dann müssen wir weinen. Aber eigentlich sollten wir uns freuen. Denn es ist ein Fest. Ein Fest, das uns Gott gab, damit wir nicht vergessen, dass wir errettet sind und nicht an unsere Sünden. Denn er gedenkt unsere Sünden nicht mehr. Das ist doch der neue Bund. Und wir gedenken an die Erlösung. Herzliche Einladung. Herzliche Einladung, daran teilzunehmen. Amen.